SRF 1.
Regionaljournal Aargau-Solothurn. Eine gefreute Sendung heute mit einem Rekord, mit 100 neuen Arbeitsplätzen und mit einem Weltmeister. Der Rekord hat das Museum Aargau dieses Jahr. Es hat noch nie so viele Besucher gehabt. Die 100 neuen Arbeitsplätze bekommt Eiken im Fricktal, eine grosse Holzbaufirma, zügelt dorthin. Und der Weltmeister, das ist der OL-Läufer Matthias Kiburz von Möhlin. Er ist heute bei uns Gast im Studio. Das Wetter nicht direkt weltmeisterlich, morgen regnet es zuerst noch, dann wird es langsam freundlicher. Am Mikrofon Roman Portmann. Zuerst zu den Nachrichten vom Tag, die hat heute der Remo Vitelli.
Das Museum Aargau hat dieses Jahr so viel Publikum gehabt wie noch nie. Fast eine Viertelmillion Besucher sind in den Schlössern Lenzburg, Wildeckau, Wiel, Habsburg, im Kloster Königsfelden und auf dem Legionärspfad Zwindisch gewesen. Vor allem Schloss Wildeck hat mit 30% mehr Eintritten alle Erwartungen übertroffen, sagt der Leiter vom Museum Aargau, der Thomas Pauli.
Arbeiter können abgeschlossen werden. Sie strahlt jetzt richtig über die Landschaft. Es ist wunderschön, jetzt die Bibliothek wieder zu besuchen. Ich denke, das hat uns sehr geholfen.
Geholfen bei diesem neuen Besucherrekord vom Museum Aargau haben sicher auch wieder die grossen Veranstaltungen, z.B. der Mittelaltermarkt auf Schloss Lenzburg oder das Römerheerlager zu Vindonissa. Der Logistikkonzern Swisslog von Buchs bei Aarau hat in den USA in einem Patentstreit gewonnen. Ein Gericht zu Washington D.C. hat der Swisslog Recht gegeben. Es ist ums Patent gegangen für ein System, das Medikamente sortieren und verpacken. Eine amerikanische Firma hat der Swisslog das Patent streitig machen und ist mit dem jetzt also nicht durchgekommen. Swisslog macht Logistiksystem für Spitäler und Verteilzentren. Seit Anfang Dezember fahren die freiwilligen Helfer von Ne-Rouge wieder Leute mitsamt ihrem Auto heim. Leute, die selber nicht mehr fahren können, weil sie zu müde sind oder zu betrunken. Der wichtigste Termin der Saison steht aber noch bevor. Zu Festernacht. In dieser Nacht werden fast ein Viertel von allen Fahrten gemacht. Und für diese Nacht braucht es einen Haufen Fahrer, sagt Kurt Rötlisberger, der Präsident von Ne-Rouge Aargau.
Viel Fester, 31. Dezember, also das ist unser grosser Einsatztag. Dort suchen wir noch rund 60 Freiwillige. Also wir sind wirklich darauf angewiesen, dass hier noch sehr, sehr viele freiwillige Fahrerinnen und Fahrer kommen. Auch hier noch der Aufruf, wenn sie an Silvester etwas Spannendes, Schönes, Tolles erleben wollen, melden sie sich doch bei Ne-Rouge Aargau.
Im Aargau ist Ne-Rouge besonders gefragt. Rund 1500 Fahrten werden pro Jahr gemacht. Das sind doppelt so viel wie der Kanton Genf oder Watt, wo es am zweit- und drittmeisten Fahrten gibt. Das Gempen im Schwarzbubenland hat es einen bemerkenswerten Fall von illegaler Altpapierentsorgung gegeben. In einem Wald hat man einen Haufen Papierbündel gefunden mit unverteilten Zeitschriften und Broschüren. Irgendjemand hat die Sachen einfach über einen Felswang aus in den Wald geschossen. Die Gemeinde müsste das Papier jetzt entsorgen, schreibt Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Sie ermittelt jetzt zum Herausfinden, ob jemand einen Zeitungsverträger nicht hat arbeiten konnte und darum seine Ware so hat entsorgt.
Ihr hört SRF 1, das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Das Fricktal überkommt 100 neue Arbeitsplätze. Die Holzbaufirma Häring zügelt aus dem Baselbiet hierher. Die Gerüste vom Neubau werden jetzt abgebaut, die Kisten ausgeräumt und die Maschinen parat gemacht. Die Zügelte von der Häring von Pratteln ins aargauische Eiken ist fast fertig. Und im Fricktal freut man sich über diesen Zuzug. Claudia Rey.
Nur gerade 10 Monate hat es gedauert. Dann war der neue Hauptsitz der Baufirma Häring zu Eiken fertig gewesen. Jetzt ist man fleissig am Zügeln, damit man am 2. Januar wie geplant kann loslegen mit Schaffen. Der Zuzug vom Holzbauer aus dem Baselbiet ist eine grosse Sache für Eiken und die Region. 100 neue Arbeitsplätze hat es gegeben. Für den Hans-Ueli Bühler, Präsident des Planungsverbandes Frick Regio, ist es fast ein bisschen ein Weihnachtsgeschenk.
Es ist natürlich erfreulich. Es entspricht auch in unseren Bestrebungen, dass wir eben eine gute Arbeitsplätze ins Fricktal bekommen, wo die guten Wohnlagen und die vielen Freizeitmöglichkeiten in dem Sinne ergänzen, dass wir Wohnen, Arbeiten und Freizeit wieder näher zusammenbringen, um eben nicht nur Pendler da zu haben, die uns den Verkehrsweg vor allem Richtung Basel verstopfen.
Eine 5000 Quadratmeter grosse Produktionshalle hat Hering Gruppe Zeig gebaut. Das entspricht etwa der Grösse von 25 Tennisplätzen. Dazu hat es 1800 Quadratmeter Büroräume gegeben. So viel Platz für sehr grosse Gebäude hat es eben nicht überall, sagt Hans-Ueli Bühler.
Es hat eben da vor allem im Mittleren Fricktal, aber auch noch im Raum Kaiser August Land zur Verfügung, wo auch noch bezahlbar ist. Und trotzdem sind wir verkehrsmässig eigentlich relativ gut erreichbar.
Darum sei das Fricktal für viele Firmen interessant, die sich vergrössern wollen und am alten Standort zu wenig Platz haben.
Es ist 5:30 Uhr. Bis Anfang Januar haben wir jeden oben einen Gast bei uns in der Sendung. Jemand, der in diesem Jahr Aussergewöhnliches geleistet hat oder der im nächsten Jahr etwas Aussergewöhnliches vorhat. Auf einen heutigen Gast trifft auch gerade beides zu. Es ist nämlich der OL-Läufer Matthias Kiburz von Möhlin. OL-Weltmeister, OL-Gesamtweltcup-Sieger und nominiert für den Titel Sportler des Jahres. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Matthias Kiburz.
Hallo.
Ja, wie war euer Tag bis heute, bis jetzt gewesen? Habt ihr schon trainiert heute?
Ja, natürlich schon. Aufgestanden am Morgen und dann hat es eine harte Einheit gegeben heute, weil es geht schon gleich los auf Neuseeland an die ersten Weltcup-Läufe und da wird man natürlich in Form sein, genau.
Was bedeutet eine harte Einheit?
Ja, in dem Fall wäre es jetzt so gewesen, dass ich wirklich einen Hügelintervall gemacht habe. Das heisst, man muss sich ein bisschen quälen, man geht wirklich ans Limit. Ja, dass wir dann wirklich schnell sind. Das sind die Training, die vielleicht ein bisschen weniger Spass machen, aber das sind die, die sollten schnell machen, hoffe ich jetzt einmal.
Also das ist etwas, was man nicht alltag macht? Also
nein, nicht ganz, ja.
Was sind denn Trainings, die Spass machen?
Ja, wenn man zum Beispiel ein schönes OL-Training kann machen in einem schönen Wald oder Spass kann machen, irgendwie einen schönen langen Durchlauf oder einfach eine Stunde lang rennen bei gutem Wetter und ja, wenn man sich gut fühlt, dann macht es einen guten Spass.
Wie ist denn das als Spitzensportler so über die Weihnachtstage? Kann man sich da nicht einmal ein bisschen gehen und einfach mal viel essen, wie das alle machen und einfach mal das Training ein bisschen auf der Seite, das liegt nicht drin.
Ja, normalerweise würde es schon drin liegen, weil eben bei uns die Saison grob im Juni eigentlich wirklich wichtig ist und anfängt. Und in dem Fall dieses Jahr ist es ein bisschen speziell, dass wir gerade im Januar in Neuseeland Weltcup-Läufe haben. Von dem her hat man jetzt gerade ein bisschen trainieren müssen, dass man dann wirklich in Form ist. Aber sonst kann man dann schon ein bisschen zuschlagen an diesen schönen Festessen.
Könnt ihr überhaupt sein ohne Bewegung, Matthias Kiburz?
Ja, es geht schon natürlich. Ich glaube schon, dass ich sehr ein Bewegungsmensch war, auch schon als Kind. Ja, ich merke schon, zum Beispiel, wenn ich Trainingspause mache, also im November, wenn ich es ein bisschen ruhiger nehme, dass mir da ein bisschen etwas fehlt, wenn ich nicht mehr rennen oder einfach nicht mehr unterwegs bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen Tag rumhocke, dass ich mich dann am Abend gar nicht mehr einschlafen kann.
Aber ich habe gelesen auf eurer Homepage, aber glaube, es war in der Trainingspause, glaube ich, irgendwie der Titel, ich glaube, das Sofa sei jetzt euer Lieblingsplatz. Und aber irgendwie 5 Zeilen später ist gestanden, ja gut, nach 3 Wochen habt ihr es dann nicht mehr ausgehalten, habt wieder müssen trainieren.
Ja, aber genau so ist es. Am Anfang freut man sich immer nach einer langen Saison ein bisschen sich auszuruhen und ja, es ein bisschen gemütlicher anzugehen, aber wie gesagt, eben, ich mache sehr gerne den Sport und bin ich ein Bewegungsmensch, dann habe ich es dann nicht mehr länger ausgehalten und habe mich wieder gefreut können, rausgehen zu rennen.
Jetzt eben die Saison, die jetzt vorbei ist, ist ja eine wahnsinnige Saison gewesen für euch. Also wenn ich jetzt euch das Datum sage, 14. Juli 2012, dann was löst das bei euch aus?
Ja, das war natürlich ein wunderbarer Tag gewesen. Das ist der Tag, wo ich Sprintweltmeister werden konnte, vor Heimpublikum in Lausanne. Das war mein grosses Ziel für dieses Jahr. Das Datum hatte ich etwas länger im Kopf schon und dass es dann geklappt hat, das war ja, für mich natürlich ein sportlich schönste in diesem Jahr.
Wie lange bereitet man sich denn auf so einen Tag X vor? Seit wann ist nicht der schon im Kopf rumgeschwirrt und hat immer gedacht, der 14. Juli 12, dort kommt es drauf an?
Ja, das ist jetzt ein bisschen speziell, dass es natürlich Heim-WM war, dann ist das schon länger im Kopf rumgeschwirrt. Mir hat das etwa vor 4 Jahren angefangen, so also 2008, wo ich mir das erste Mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, dass es möglich sein kann, überhaupt eben an dieser WM zu sein. Ich war dann 18 und ja, ob mich dann schon gerade bei den Grossen ins Team arbeiten, ein starkes Schweizer OL-Team, das war noch nicht klar gewesen. Und das ist dann immer konkreter geworden und da habe ich mich dann so dem Tag eigentlich immer genähert und es ist immer aufwärts gegangen. Von dem her ist das Ziel immer konkreter geworden und schlussendlich ist es da gewesen.
Und der 14. Juli, das sei jetzt nicht nur der französische Nationalviertag, sondern auch mein ganz persönlicher Feiertag, hat er geschrieben.
Ja, genau.
Die WM zu Lausanne. Also ich stelle mir vor, das muss ja aus mehrfacher Hinsicht genial gewesen sein für euch. Einerseits eben das Heimpublikum. Wie viel kommt man von dem mit über während einem Rennen?
Ja, während einem Rennen bekommt man gar nicht so viel mit über. Also es ist eben sehr speziell gewesen. Es war in der Lausanner Innenstadt gewesen, das Sprintrennen. Und ich am Anfang gestartet, da ist man sehr konzentriert. Und man merkt schon, dass sehr viel Publikum gehabt. Plötzlich ist man ein bisschen mehr in die Leute gekommen, die auch der Startzielbereich war. Und dort hat man schon viel gehört schreien und anführen. Aber man nimmt es gar nicht so gross wahr, weil man einfach sehr konzentriert ist. Und erst, als man nachher wieder gegen das Ziel gekommen ist, gegen die Ziellauf, da hat man dann plötzlich gemerkt, da ist die Post ab. Aber bis zur Ziellinie ist man wirklich sehr konzentriert. Und erst nachher kriegt man es eigentlich mit, wie toll das ist und wie viele Leute das für einen fänden.
Ist es dann nebst der Freude, dass eben die Leute für einen fänden, ist es auch ein Druck, dass man eben denkt, oh, jetzt sind alle die in der Schweiz und die wollen jetzt etwas sehen von diesem Kiburz hier?
Ja, also das natürlich sicher auch. Wir haben ein sehr starkes Team gehabt, zum Beispiel gerade im Sprint und unsere Paradedisziplin, da ist klar gewesen, dass irgendeiner von diesen Aargauer Matthias, wo wir am stark sind, dass da einer eine Medaille holen sollte. Und das hat natürlich schon Druck gemacht. Dann stehst du plötzlich an der Startlinie und merkst, du bist einer von denen. Sie erwarten eine Medaille von dir. Und das hat natürlich schon Druck aufgelegt. Aber ja, man hat das natürlich im Vorfeld auch thematisiert. So ist es nicht. Und anscheinend habe ich die richtige Mischung dann gefunden gehabt, dass ich das Positive rausnehmen konnte.
Ja. Der hat gesagt, das starkes Team ist ja eigentlich fast ein bisschen untertrieben, wenn man das Podest anschaut. Also einfach für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, ihr seid zuoberst auf dem Podest gewesen und dann ist der Matthias Merz und der Matthias Müller sind auch noch auf dem Podest gewesen in diesem Rennen. Also ein voller Aargauer WM-Triumph dort.
Ja, genau. Also das war etwas ganz Spezielles gewesen. Es war eben lustig gewesen, gerade im letzten Weltcup-Läufe, den wir hatten in St. Gallen, da sind wir 2, 3 und 4 gewesen. Und dort habe ich gedacht, das wäre ein WM-Podest, wenn wir da Matthias so gut wären. Und nachher haben wir es nochmal toppen können. Das war einfach genial gewesen.
Ist das wichtig für euch? Ist man auch ein bisschen, nebst dem, dass man natürlich Konkurrent ist in so einem Rennen, weil es ist ja eine Einzelsportart, ist man auch irgendwie ein bisschen ein Team?
Ja, ganz klar. Also, man trainiert ja immer zusammen, so Noel, man kann nicht einfach einen abstecken und wenn man in einem Trainingslager ist und dann macht es einen allein, also da ist man sehr das Team, auch nachher der Erfahrungsaustausch, was sind die schnellsten Routen, was hast du da gemacht, da tut man sich austauschen und da ist man sicher das Team zusammen und ich glaube, das hat uns auch gerade so stark gemacht, dass wir uns da so austauscht haben und ja, so gezielt auf die WM haben können zusammen vorbereiten.
Mhm. Und dann auch gegenseitig haben können anstacheln zu einer Höchstleistung, also.
Ja, das sicher auch eben, wenn man im Team natürlich schon Weltmeister im Team gehabt hat, dann weiss man natürlich, wo die Messlatte liegt und wenn nachher plötzlich ein Jüngerer kommt wie ein Jahr und hat plötzlich mal ein bisschen schneller sein, dann wissen natürlich die anderen auch, wir könnten noch mal ein bisschen schneller rennen und ich glaube, so haben wir unser Niveau schon sehr können steigern, auch über die vergangenen Jahre.
Jetzt sind sie ja eben, wir haben es vorhin kurz angedeutet, es sind nicht einfach in Anführungs- und Schlussstrich nur 3 Schweizer, die auf dem Podest waren, sondern es sind 3 Aargauer. Warum kommen 3 so starke OL-Läufer gerade aus dem Aargau? Was ist da speziell?
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube eben, bei uns ist es so, dass wir schon gleich etwa mit 13, 14 kann man in ein Aargauer Nachwuchskader kommen. Und ich glaube, dort ist die Grundausbildung einfach, die funktioniert im Aargau sehr gut. Also wir sind alle so gesagt durch die gleiche OL-Schule gegangen. Und das hat funktioniert. Dass wir uns nachher alle 3 gerade so gut haben weiterentwickeln können, das ist natürlich nicht einfach so gegeben. Und das hat anscheinend funktioniert. Also die Förderstrukturen haben funktioniert, aber dass wir jetzt alle 3 schlussendlich mal schon Weltmeister werden können, das kann man, glaube ich, nicht einfach so gesagt durch eine Schule gehen und dann sagen, jetzt wirst du Weltmeister.
Also ein bisschen Zufall ist halt einfach auch dabei.
Ja, ich würde jetzt schon sagen. Ja. Aber ich würde da niemandem zum Unrecht tun.
Wir haben über das Datum 14. Juli geredet. Das zweite Datum, das ich euch noch sagen will, ist der 8. September 2012. Was geht noch da durch den Kopf?
Das muss wahrscheinlich das Weltcup-Finale gewesen sein, wo genau. Das Finnland war. Da war ein Jagdstartrennen nach mehreren Läufen, die vorher schon gewesen sind. Und ich konnte als erstes gehen. Und ich wusste, wenn ich als erstes Ziel komme, nachher kann ich den gesamten Weltcup gewinnen. Und der Norweger, der 2 war, ist irgendwie 3 Minuten nach mir gestanden. Und ich wusste, wenn er mich überholt, dann habe ich nicht gewonnen. Das war gerade so ein bisschen eine Reifenprüfung für mich. Ich wusste, heute muss ich es packen und züchten, heisst es, ja, hat es halt noch nicht gelangt, bin noch zu jung gewesen.
Eben, Jagdstart heisst, man springt dann wirklich nachher. Also es ist der, der am Schluss zuerst dort ist, der ist...
Ja, der, der zuerst im Ziel ist, hat gewonnen gehabt. Da ist es einfach so gewesen. Von dem her habe ich gewusst, eben, er darf mich einfach nicht überholen. Aber da hat natürlich schon ein extremes Nervenkützeln für mich gegeben, weil ich immer gewusst habe, wenn ich jetzt einen Fehler mache und der läuft rauf oder so, ja, dann wird es dann knapp und dann wird es ein spannendes Signal geben. Aber da ist dann zum Glück nicht passiert.
Jetzt gesamt... Weltcup-Sieg, das ist ja ein wahnsinniger Titel. Das heisst ja eigentlich, es ist über die ganze Saison über gesehen, ist eigentlich keiner so gut gewesen wie dir, Matthias Kiburz. Das muss ja ein unglaubliches Gefühl sein.
Ja, das ist wunderbar. Es ist letzte Saison sicher so gewesen, dass eben gerade die EM und die WM, die haben zum Gesamtweltcup gezählt und das sind natürlich auch meine zwei grossen Ziele gewesen in diesem Jahr. Von dem her ist es jetzt nicht irgendwie speziell, dass man sich noch auf sehr viel Wettkämpfe müssen darauf vorbereiten zusätzlich. Aber ja, das ist natürlich für mich eben gerade erst, sage ich jetzt mal, mit 22 Jahren schon können, das Gesamtweltcup gewinnen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten vor der Saison. Und das klappt hat eben gerade noch am Schluss mit diesen, sage ich jetzt mal, ein bisschen brenzligen Situationen. Das hat mich schon sehr stolz gemacht. Doch.
Habt ihr da irgendeine Idee, an was liegt, dass gerade in diesem Jahr so viel so gut zusammengepasst hat?
Ja gut, das ist jetzt noch schwierig. Wenn es einfach wäre, dann würde ich es in den nächsten Jahren sicher gleich machen. ja, so ist sicher so. Ich habe sehr gutes Wintertraining gehabt. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Eigentlich grob nicht verletzt gewesen. Ich konnte das trainieren, was ich wollte. Und in den letzten Jahren, würde ich sagen, ist es auch immer aufwärts gegangen. Und ja, eben in dem Team, wo ich trainieren kann, mit dem Schweizer Team, da stachelt man sich immer ein bisschen an, da wird man immer besser werden. Und ich glaube, das sind schon so ein bisschen Faktoren zum Erfolg, die dazu beigetragen haben, dass ich nochmal einen Schritt machen und nochmal ein bisschen besser werden
konnte. Hat es auch Enttäuschungen gegeben in diesem Jahr?
Ja, das hat es sicher gegeben. Gerade an der WM eigentlich nach dem Triumph ist eine Enttäuschung gekommen. Ja, die Langdistanz ist auch nochmal ein sehr grosses Ziel gewesen. Wir sind nur drei Läufer pro Nation, die können starten, und ich bin einer von denen gewesen. Und da habe ich auch von mir erwartet gehabt, dass ich nochmal in die ersten sechs laufen kann. Und das Rennen ist mir dann gar nicht gelaufen. Und das war schon sehr her gewesen, wenn man weiss, man könnte es auch besser. Und es ist noch Heimpublikum, Heimwehen mit dem Gelände, wo man eigentlich aufgewachsen ist. Und das dann gar nicht läuft, das hat schon sehr weh getan.
Also Rang 19 hat es dort gegeben, genau. Langdistanz. Jetzt der OL-Sport. Ich würde gerne noch mit euch ein bisschen über den OL-Sport an sich reden. Ich habe hier einen Kartenausdruck, den OL-Karten. Es ist die Karte, wo ihr damit gesprungen seid, eben dort in Finnland, an dem Weltcup-Finale. Ist das Rennen gewesen. Und jetzt, wir können es natürlich schlecht zeigen am Radio, aber wenn ich da so drauf schaue, ich sehe wahnsinnig viele Striche, wahnsinnig viele Farben, alles münkeli klein, lang innen. Was seht ihr, wenn ich euch die Karten anlege? Seht ihr eine Landschaft vor mich?
Ja gut, das ist natürlich wie bei jeder Sportart, da ist natürlich Training dahinter. Wenn ich so jetzt eine Karte sehe, dann erkenne ich schnell durch das Relief, dass das ein Hügel ist mit Skipisten. Ich sehe gerade die Bahn, wo der Start ist, wo das Ziel ist, wo die Bahn durchgeht, wo die Sümpfe sind, die Wege, Dickicht. Also, ja, das ist Übung. Und wenn ich jetzt so eine Karte sehe, kann ich mir gerade immer so ein Geländemodell vorstellen. Und ich glaube, eben bei einem Laien, sage ich jetzt einmal, für das sind da viele Striche auf dieser Karte.
Ja, ja. Ist denn, wie viel vor dem Start überkommt ihr denn so eine Karte, wenn ihr losgeht?
So eine Karte kriegen wir zum Startzeitpunkt, also das heisst, Achtung, fertig, los, und dann kriegen wir Karten, und in diesem Moment eigentlich bis zum Startpunkt, sage ich mal, tun wir uns vorbereiten, während dem Rennen Karten lesen und probieren den Weg schon zum ersten Posten gerade rauszufinden.
Also das ist nichts mit irgendwie einlesen und mal ein bisschen studieren und ein bisschen schauen, sondern es geht einfach gerade los.
Ja,
es geht
genau.
Einfach los. Aber die OL-Karten sind die überall, wo man hergeht, an ein Weltcup-Rennen, sehen die gleich aus? Oder ist da jetzt irgendwie die grüne Fläche hier? Ist das jetzt in diesem Gebiet hier in Finnland vielleicht etwas anderes wieder bei uns im Aargau?
Also eben einfach das Symbol, wie die Karte gezeichnet ist, da standardisiert. Also die Karten, die sind alle genau gleich aufgenommen. Aber natürlich, was sich dahinter verbirgt, eben wie der Wald aussieht, sieht natürlich bei uns ganz anders aus wie in Finnland. In Finnland jetzt irgendeine Heidelbeere am Boden, wir rennen durch einen Sumpf, und bei uns sind das eher, sag ich jetzt mal, ein bisschen für Brennnesseln oder Dornen. Also das ist natürlich ganz anders. Aber wie die Karte selber aufgenommen ist, das standardisiert. Von dem her können wir überall hingehen und mit einer neuen Karte Goal machen.
Und wie kommt man das Gespür über, eben vielleicht für die Verschiedenheit? Also man muss einfach auch in verschiedene Gebiete trainieren, heisst das in dem Fall?
Ja, eigentlich schon. Also da ist auch der Grund, wieso dass wir so viel unterwegs sind. Also wir könnten ja auch einfach daheim die physischen Komponenten trainieren, aber dass wir in Trainingslager gehen, das jetzt gerade zum Beispiel für nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft in Finnland, da sind wir schon zweimal in das Gebiet gegangen. Also nicht ins Gebiet selber, sondern in die möglichst relevanten Gelände, dass man ein bisschen das Gespür bekommt fürs Gelände, wo es ist schnell zum Rennen, eben wie grün ist es Dickicht, wie tief ist ein Sumpf, kann man im Sumpf schnell vorwärts kommen oder nicht. Und das probiert man in so Trainingslager herauszufinden. Und sonst könnte man eigentlich so gesagt immer daheim trainieren, aber genau aus diesem Grund ist man immer so viel unterwegs.
Aber die haben mir eben vorhin gesagt, Schweizer Wälder seien einfach. Also Schweizer Wälder das sind für euch Pipifax, da muss man laufen.
Natürlich schon nicht ganz alle, aber ich sage jetzt gerade da, wo wir hier in der Region im Aargau haben, das ist ganz eine andere Schwierigkeit. Da haben wir viel mehr Wege zum Beispiel oder auch das Grün, eben wie Dickicht sind, das ist ganz anders. Also ist schon einfacher zum Beispiel jetzt gerade zu vergleichen so mit einer Karte in Finnland. Das ist sicher so.
Was ist denn wichtiger für einen OL-Läufer? Also gibt es da Unterschiede? Solche, die super sie im Karten lesen und darum immer gerade den Weg finden und solche, die einfach wahnsinnig schnell können rennen, so dass sie es dann irgendwie ein bisschen kompensieren können, wenn sie mal vielleicht nicht der direkteste oder der schnellste Weg verrutschen.
Ja, das gibt's natürlich sicher. Das heisst ja O und L, also man braucht beides und da gibt's eben ein bisschen mehr die Läufertypen, die durch die physische Komponente können Vorteile schaffen und die anderen, die einfach wirklich sehr gut können Karten lesen und der kürzeste Weg kann gehen und der schnellste. Aber schlussendlich, dass man Erfolg haben kann, braucht es beides, sonst funktioniert es nicht.
Matthias Kiburz, der studiert Biologie an der Uni in Basel. Jetzt stelle ich mir vor, Spitzensportstudium, da gibt's nicht viel anderes nebenzu, wahrscheinlich.
Das ist schon so. Also teilweise kommt man da natürlich auch ein bisschen an die Grenzen, wenn man beides voll macht. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich auch ein bisschen reduzieren mit dem Studium. Ist einfach nicht mehr gegangen, alle Termine unter einen Hut zu kriegen. Das ist schon so, gerade so Spitzenzeiten, sage ich mal, wenn wir die wichtigen Wettkämpfe haben und wenn noch Prüfungen zusammenfallen, da ist man am Trainieren, ein bisschen am Lernen und am Schlafen und nebenzu bleibt nicht viel Zeit.
Und eben, ihr werdet jetzt der OL-Profi im nächsten Jahr.
Ja, genau, das ist so. Jetzt ist so viel los im nächsten Frühling, bin so viel im Trainingslager. Da lässt sich nicht beides kombinieren, habe ich gesagt. Wenn es so gut läuft momentan, dann würde ich voll auf Sport können setzen.
Also das geht OL-Profi. Also ich meine jetzt auch finanziell. OL ist jetzt nicht gerade die Sportart, wo man mit wahnsinnig hohen Preisgeldern irgendwie in Verbindung bringt.
Nein, gar nicht. Also das ist natürlich auch die Unterstützung sogar von den Eltern dahinter, wo mir das auch ermöglicht. Ist jetzt nicht so, dass ich da könnte damit Geld verdienen. Das ist mehr einfach wirklich, weil ich es gerne mache. Und da komme ich gerade jemanden raus wahrscheinlich, genau.
Jetzt seid ihr ja noch sehr jung, ihr seid 22. Wann wird man denn eigentlich als OL-Läufer so richtig gut? Also ist jetzt so die Rampe in die... Also die Frage ist jetzt letztes Jahr gewesen, muss ich natürlich sagen. Ihr seid natürlich schon richtig gut. Aber wenn ist so ein Höhepunkt in so einer Athletenkarriere? Simon Nickli ist, glaube ich, etwa 10 Jahre älter als dir oder noch mehr. 12 Jahre älter. Also kann man OL noch lang machen?
Man kann es schon sehr lang machen. Eben das... Ein wichtiger Faktor, das ist auch die Erfahrung und wenn man im Wald rennt, ist nicht unbedingt das Wichtigste die absolute Schnelligkeit, sondern es ist wirklich auch mehr das Kraftlaufen und von dem her kann man das schon auch über längere Zeit machen, ich glaube. Eigentlich so gesagt, die besten Jahre vom Ausdauer und von der Erfahrung, die sollten eigentlich noch vor mir sein. Ich glaube, mit der Geschwindigkeit jetzt nicht unbedingt, die habe ich jetzt auch im Sprint natürlich schon können umsetzen, aber ja, ich hoffe schon, dass wir da noch ein paar gute Jahre vor mir haben.
Was gibt es denn noch für Ziele? Es taucht immer, ihr habt schon fast alles erreicht. Oh, was wollt ihr noch erreichen?
da gibt es noch ganz viele Ziele. Ich jetzt zum Beispiel Anfang im Sprint-Weltmeister, das war in der Stadt gewesen, und ich habe noch keine WM-Medaille in einer Walddisziplin gewonnen. Von dem her, da ist jetzt sicher eines der nächsten Ziele, dass ich in einer Walddisziplin jetzt eine WM-Medaille kann gewinnen kann. Das ist eigentlich so gesagt mein nächstes grosses Ziel.
Für nächstes Jahr ist WM ist nächstes Jahr, nehmen wir an, dort...
Ja, genau, das ist eines meiner Ziele, dass ich nächstes Jahr an der WM sicher im Wald zuschlagen kann. Das ist nicht ganz einfach, eben weil es in Finnland ist, ein Gelände, wo man nicht gewohnt ist, aber das möchte ich investieren und das ist mein grosses Ziel für nächstes Jahr.
Und dann das Studium, eben, hat er jetzt gesagt, dass er mal ein bisschen pausieren, das tut er dann später wieder aufnehmen, oder ist das gar noch nicht so, ist jetzt im Moment OL einfach das Wichtigste und alles andere?
Ja, momentan sicher, genau. Es wird sich ein bisschen zeigen, wie sich die Zukunft jetzt entwickelt. Das ist noch nicht ganz alles durchgeplant, wie es nachher nach dem Sommer weitergeht.
Ja, also mit was hängt das zusammen? Mit Erfolg auch? Oder mit Erfolg, finanziellen sicher. Gegebenheiten? Ob ihr könnt weiter Profi sein?
Ja, mit dem auch. Es wird sich ein bisschen in Zukunft zeigen, auch ob man das zusagt, wirklich als Profi können zu leben. Es ist doch gerade ein anderer Lebensstil, wie wenn man noch zwischendurch an die Uni geht und noch ein bisschen studieren. Dass man, wenn man nur den ganzen Tag daheim hockt und trainiert, das ist schon nochmal etwas ganz anderes. Das wird sich jetzt zeigen nach dem halben Jahr.
Und eben in diesem halben Jahr, im Juli, ist die WM in Finnland. Für die WM wünschen wir natürlich jetzt schon viel Glück, dass das gut gelingt dort.
Danke vielmals.
Danke vielmals, dass ihr bei uns im Studio gewesen, Matthias Kiburz.
Danke.
Das ist SRF 1, das Regionaljournal Aargau Solothurn. Jetzt habe ich irgendwie meine Zettel alle verlegt, aber ich probiere es da mal auf dem Bildschirm hin. Wir kommen zum Überblick über die wichtigsten Themen von heute noch einmal. Das Museum Aargau hat in diesem Jahr so viele Besucher gehabt wie noch nie. Fast eine Viertelmillion Leute. Zum Museum Aargau gehören die Schlösser Lenzburg, Halwil, Wildegg und Habsburg. Dazu das Kloster Königsfelden und der Legionärspfad. Viele Besucher angezogen haben auch wieder die grossen Veranstaltungen wie der Mittelaltermärt auf dem Schloss Lenzburg oder das Römerheerlager zu Vindonissa. Das Eiken im Fricktal gibt es 100 neue Arbeitsplätze. Bringen tut die Holzfirma Häring. Sie zügelt in diesen Tagen von Pratteln in Aargau. Häring hat in nur gerade 10 Monaten eine grosse Produktionshalle und neue Büroräume gebaut. Zügelten ist praktisch fertig. Schon am 2. Januar wird Häring von Eiken ausgeschäften. Die Wetterprognose heute mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht stürmt es immer noch und es fällt der Regen. Die Schneefallgrenze sinkt aber gegen Morgen auf etwa 800 Meter ab. Morgen hört der Niederschlag bald einmal auf und es ist dann meistens trocken. Und es gibt schon am Vormittag im Solothurnischen erste grössere Aufhellungen. Am Nachmittag ziehen aber vor allem über dem Jura dann einmal dichtere Wolkenfelder durch. Es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen liegen morgen früh an der Aare und am Rhein entlang bei etwa 5 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann zwischen Zuchwil und Turgi etwa 8 Grad. Am Wochenende ist es generell recht sonnig. Am Sonntagmorgen hat es ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Sie lösen sich aber bis am Mittag weitestgehend auf. Am Sonntagmorgen ziehen vorübergehend dichtere Wolkenfelder durch und vor allem am Jura und am Rhein kann es auch ein bisschen Regen geben, oberhalb von rund 1000 Meter ein paar Flocken. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende in der Ambassadorenstadt bei 7 Grad.
Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen ist heute Remo Vitelli, am Mikrofon Roman Portmann. Auch morgen haben wir einen Gast bei uns in der Obensendung. Morgen ist es die Sängerin Sina. Das ist doch eine Walliser, werdet ihr jetzt sagen. Richtig, sie hat aber der Aargau als Wahlheimat ausgesucht. Warum? Das und viel mehr erzählt sie morgen in unserer Obensendung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.